Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin jedes Jahr wieder von der Umstellung zur Winterzeit überrascht. Einige kamen heute Morgen, denn auch schon um 9 Uhr konnten hier alle stellen. Wir haben einfach vorher gar nichts gemacht, weil wir schon wussten, es kamen Leute früher. Nein, alles gut. Es waren wirklich Leute um 9 da. Und deshalb mein Thema heute, wer hat an der Uhr gedreht? Ja? Ich bin ja jetzt schon 52 Jahre alt und manchmal wünschte ich mir, ich könnte an meiner Lebensuhr so ein bisschen drehen und ich habe den Verdacht, dass ich mit meinem Wunsch gar nicht ganz alleine bin. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe das noch nicht erlebt, aber für euch vielleicht, das ist ein krasser Moment, wenn im Bus für dich das erste Mal Leute aufstehen. Habt ihr das schon erlebt? Wer hat das schon erlebt? Aha, die Conny hat es schon erlebt. Sehr cool. Oder Conny, wir waren bei Justin Bieber Backstage, ja, und wir waren mit Abstand die Ältesten. Das sind ja nur 12-jährige Mädchen da, ja. Und die ganzen Mädels sind immer zu Conny gekommen, so als Mama. Guck mal, der hat mir meinen Platz weggenommen, ich muss mal aufs Klo und sonst irgendwas. Das war voll witzig, ja. Also das ist auch so ein Gefühl, oh Mann, wir sind älter. Und so mancher, der in die Jahre kommt, der wünscht sich das ja, wieder jung zu sein, ja. Also am besten so in 20ern, ja. Am besten wäre natürlich, wenn man das mit der Reife und der Lebenserfahrung von einem 70-jährigen Menschen kombinieren könnte. Körperlich jung mit viel Lebenserfahrung. Also in welche Richtung lohnt sich das eigentlich, mehr auf meiner Lebensuhr zu drehen, zurück oder nach vorne? Na gut, ist sowieso eine Illusion, also bleiben wir realistisch. Aber die Frage ist, was ist realistisch? Haben wir nicht alle Wünsche und Sehnsüchte, wenn es um die Zukunft geht? Ist es nicht so, dass wir bei besonderen Zeitenwenden in unserem Leben anfangen, munter drauf loszuhoffen, uns Zukunftswünsche ausmalen und sie auch mit Segensgebeten verbinden? Das passiert ja zum Beispiel an einem Geburtstag oder an Silvesterabenden. Das kann bei einem Zeitenwende-Ereignis von dir persönlich wie bei einer Hochzeit oder bei einer Geburt von einem Kind sein oder bei einem Todesfall von einem Ehepartner. Dann sagen wir uns oft, ab heute soll alles anders werden. Ab heute werde ich ein anderer Mensch. Und die Frommen sagen, ab heute bete ich regelmäßiger, sündige ich weniger und ich werde noch frommer. Aber es gibt ja auch neben den persönlichen Zeitenwenden auch geschichtliche Zeitenwenden, die nicht mit einem persönlichen Datum von uns verbunden sind, sondern mit einem Geschehen in der Weltgeschichte. Der Tag, als die Mauer fiel zum Beispiel. Oder der 11. September 2001, das war für mich so eine Zeitenwende, die ich miterlebt habe. Oder auch der Tsunami, erinnere ich mich, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Terroranschläge, die Kriege in der Ukraine und in Israel. Sowas ist ja wie ein Weckruf, das ändert auf einmal unser Leben. Das ist ja wie bei so einem Gehörsturz. Und wenn ich heute mit euch über diese Wendezeiten rede, so meine ich damit Zeiten, die einen unbefriedigenden oder mangelhaften Zustand in einen besseren verwandeln. Wenn man das nur so einfach machen könnte. Das sind ja oft ganz schön lange Prozesse, mühevolle Anstrengungen, bis eine Veränderung zum Besseren dann auch wirklich eintritt. Klar, ich will fit sein, ich will nicht auf Reserve durch mein Leben schleichen müssen. Ich will in einer guten und intakten Beziehungsrahmen leben, möchte gut versorgt sein und am liebsten auch noch eine sinnvolle, ja vielleicht sogar eine sinnstiftende Aufgabe im Leben haben. Und dazu brauche ich Lebenskraft. In der griechischen Sprache gibt es einen ganz spezifischen Ausdruck für einen solchen Lebenszustand. Zeiten der Erneuerung heißen da Zeiten der Anaphysis, der Zurückkehr, der Gewinnung von Lebenskraft. Mit diesem Stichwort Anaphysis verband man damals eine heile, intakte, persönliche Zukunft. Die griechische Vorsilbe Anna bedeutet ja so viel wie zurück oder auch wiederkehrend. Und das Kernwort Physis beschreibt ja die menschliche und körperliche Natur. Und da geht es nicht nur um private Zukunftswünsche. Wir wissen ja, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Und das ist ja ein Wunsch von uns, dass alle Dinge in dieser Welt wieder in gutes Lot kommen. Dass alles auch so seinen Platz hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft den Eindruck, dass ganz schön viel durcheinander gekommen ist in unserer aktuellen Welt. Die Machtsysteme sind auf einmal völlig neu, das klimatische Gleichgewicht durcheinander. Und wenn ich einen Wunsch für die Zukunft dieser Erde hätte, so wünsche ich mir, dass alles wieder in die Ordnung kommt, die Gott ursprünglich bei der Erschaffung der Welt mal gegeben hat. Der griechische Begriff dafür, Apokastasis, also die Wiederherstellung aller Dinge. Halten wir also mal fest bei dem Stichwort Zeitenwende, habe ich persönlich eine doppelte, eine konkrete Hoffnung. Zum einen wünsche ich mir eine aufbauende Zukunft, eine Zeit der Anaphysis. Und zum anderen wünsche ich mir eine Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, also diese Apokastase, sodass alles wieder in Gottes gute Ordnung hineinkommt. Wer von uns wünscht sich das nicht? Jetzt ist allerdings die Frage, ob Gott überhaupt was mit der Einleitung oder der Ermöglichung von so einer Wende zu tun hat. Brauchen wir Menschen dazu überhaupt Gott? Ich wäre sicherlich heute nicht hier, wenn ich diese Frage von vornherein verneinen würde, und du wärst wahrscheinlich heute auch nicht im Gottesdienst. Aber was hat Gott damit zu tun? Was darf ich denn von Gott bei diesem Thema erwarten? Was hat er mit meinem persönlichen Schicksal zu tun? Was hat er mit dieser Welt wirklich zu tun? Wir haben uns ja so unsere Vorstellungen von Gott gemacht, und bei vielen Menschen, die auf der Suche nach diesem lebendigen Gott sind, gibt es heutzutage überhaupt keine Scheu, auch keine Ehrfurcht mehr. Ich habe schon einige Leute getroffen, die latschen einfach in der unsichtbaren Welt rum. Ja? Die sprechen dann von der Matrix oder sonstigen Sachen und gucken sich hier und da um nach übersinnlichen Kräften, auch bei okkulten Sachen übrigens, die ja auch hammermäßig was bewirken können. Wir glauben ja daran, dass Gott alles verändern kann. Und ich frage mich, kann man einfach so vor den heiligen und lebendigen Gott kommen? Kann man einfach so in das Heiligtum reinlatschen und sich den Himmel angucken wie in so einem Schaufenster? Kann man einfach mal so das Abendmahl probieren, ob es dann auch eine gute Wirkung auf mich hat? Kann ich mich einfach mal taufen lassen und sehen, was das mir bringt? Kann man einfach den lebendigen Gott mal so ein bisschen anbeten, um zu gucken, ob sich das positiv auf meine Lebensstimmung niederschlägt? Kann man einfach nur als Zuschauer einen Gottesdienst erleben? In Zeiten der Bibel hat man sowas noch gefragt. Und deshalb gab es zum Beispiel im Tempelgelände ganz unterschiedliche Annäherungen an den lebendigen Gott. In dem großen Vorhof des Tempels ist erstmal jeder herzlich willkommen. Da konnte jeder zu Gott rufen, auch Gott suchen. Im großen Vorhof des Tempels konnte man rein und raus gehen, ohne sich zu irgendeiner Verbindlichkeit zu verpflichten. Gott war nicht exklusiv, er war ein Gott für alle Völker. Aber dann gab es auch den engeren Vorhof. Da durften nicht alle Menschen rein, sondern nur diejenigen, die sich ernsthaft zu Gott halten wollten, die zu seinem Volk gehörten. Da waren dann auch diese Brandopferaltare. Und dann gab es erst den Zugang zum eigentlichen Tempel, in dem die Möglichkeit zur Anbetung und zum Dankopfer gegeben war. Und dann gab es schließlich noch das Allerheiligste, der Ort, an dem nur der Chefpriester, also der Hohepriester, rein durfte. Warum erzähle ich das? Haben denn nicht alle Menschen die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Hoffnungen und die gleichen Wünsche? Warum können nicht alle einen Zugang zu Gott finden? Ist es wirklich so, dass die einen einen besseren Zugang zu dem lebendigen Gott haben als die anderen Leute? Im damaligen Judentum zur Zeit Jesu und der Zeit der ersten Christen gab es offensichtlich diese Vorstellung. Jemand, der körperbehindert war, durfte niemals in das Innere des Tempels gehen. Er durfte noch nicht mal in den engeren Vorhof reingehen. Man war der Auffassung, der äußere Vorhof muss für den reichen. Zwischen diesen beiden Vorhöfen war ein wunderschönes Tor. Das nannte man die schöne Pforte. Und da haben sich natürlich viele leidenden Menschen mit Enttäuschung und mit Entstellung aufgehalten. Und eines Tages passiert was absolut Revolutionäres. Achtet mal genau auf jedes Wort der Bibeltext heute aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 21. Ihr habt es vor mir gewusst, super. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen, doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite des Apostels wich. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch und weshalb staunt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und die Ehre seines gesamten Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr verraten und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war, doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Jetzt herrscht Jesus unsichtbar im Himmel, aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seine auserwählten Propheten gesprochen. Habt ihr es mitbekommen? Petrus schert sich, wie übrigens auch Jesus, als er noch auf der Erde war, null um diese ganzen Einteilungs- und Distanzvorschriften. Er sieht erstmal nur die Bedürftigkeit von diesem einen Menschen. Er greift ein in das gelähmte Dasein von diesem Menschen, der da am Tempel sitzt. Dein Platz ist nicht vor dem Tempel, sondern im Herzen Gottes. Wenn du nur das heute Morgen mitnimmst, ist alles gut. Dein Platz ist nicht vor dem Tempel, sondern im Herzen Gottes. Und Petrus predigt hier tatsächlich von den Zeiten der Erfrischung und von den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Er bringt alle Sehnsüchte, die wir mit einer Zeitenwende verbinden könnten, in den Zusammenhang mit dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen können wir an diesem Punkt jetzt schon sagen, wenn du in einer Zeitenwende in deinem Leben stehst, wenn du viele Hoffnungen für deine Zukunft hast, dann solltest du dich auf jeden Fall an den einen halten, an den wir hier in der Gemeinde glauben, an Jesus Christus, denn er kann die Wende für dein Leben sein. Mit ihm, mit seinem Kommen in diese Welt, gibt es keine Vorhöfe für uns Menschen mehr. Mit Jesus ist nicht nur eine Zeitenwende markiert, sondern es ist eine Wendezeit gekommen. Und ich will euch das an drei Punkten heute Morgen zeigen. Der erste ist, Zeiten der Erneuerung, der Erquickung steht hier für den Menschen. So tut nun Buße und bekehrt euch, Apostelgeschichte 3, Vers 21, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Der Gelähmte hat das am eigenen Körper gespürt, dass eine Wendezeit gekommen ist. Er musste nicht mehr getragen werden und er konnte auf einmal tanzen vor Freude. Gott hat seine körperlichen Lebenskräfte wiederhergestellt. Das ist im Namen und in der Autorität von Jesus Christus passiert und das ist ja kein Einzelfall. Die Bibel ist ja voll von solchen Erzählungen, wie Menschen in solche Zeiten der Erneuerung gekommen sind. Da ist jemand blind und er kann auf einmal sehen. Da ist jemand lahm und er kann auf einmal gehen. Da ist jemand einsam und er ist auf einmal integriert in eine Gemeinschaft. Da ist jemand tot und er kann wieder leben. Die Bibel wird nicht müde von diesen Zeiten der Erneuerung, der Rückgewinnung, der Lebenskraft, der Lebenshoffnung zu sprechen. Und ich könnte euch jetzt einige Geschichten erzählen, wo das im Leben von Menschen hier in der Gemeinde auch passiert ist. Und vielleicht fühlst du dich heute ähnlich wie dieser gelähmte Mann. Du hast den Eindruck, alle anderen dürfen da reingehen, alle anderen haben tolle Erfahrungen irgendwie mit Gott. Die dürfen alle zu dem lebendigen Gott, aber mich hat er bei der Verteilung von Lebensglück irgendwie übersehen. Ich muss da vorne noch sitzen. Und du bist nicht nur äußerlich wie gelähmt, sondern auch in deiner Psyche wie gefesselt. Darf Jesus dich losbinden? Da gibt es Krankheiten, da gibt es Einschränkungen, die du vielleicht schon seit langer Zeit zu tragen hast. Und deshalb hast du dir innerlich schon so einen netten Platz an der schönen Pforte im Tempel gesucht, hast dich da niedergelassen, sitzt da. Dann möchte ich dir heute sagen, auch wenn es dir gerade nicht gut geht, du bist 100% ein geliebtes Kind von Gott. Und Gott möchte, dass du genauso wie dieser gelähmte Mann wieder hüpfen und wieder springen kannst. Klar fallen auch als Christ nicht alle Einschränkungen des Lebens von uns ab. Aber diese Erneuerung, diese Ermutigung, diese Fröhlichkeit, dieser Frieden kommt, wenn du dich für eine Beziehung mit Jesus Christus entscheidest. Dann wird sich das verändern. Vielleicht verändert sich nicht deine Situation, habe ich mal vor einiger Zeit gesagt. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, verändert sich irgendwas. Entweder deine Einstellung oder deine Situation. Aber es verändert sich was. Steh auf und geh, hört der Gelähmte. Bitte sitz auch nicht in deiner Not da und sag dir, wenn Gott mich stärken will, dann soll er es doch mal machen. Ich kann ja nichts dazu beitragen, ich bin ja so schwach. Doch, du kannst was dazu beitragen. Steh auf und geh. Du musst dann auch die ersten Schritte der Hoffnung gehen. Und noch was, etwas, was viele Pastoren am liebsten nicht thematisieren wollen, besonders dann nicht, wenn die Gottesdienste, so wie es auch bei uns der Fall sein soll, verständlich, also zugänglich für unsere ganz wichtigen Menschen, für unsere Gäste, für unsere Freunde sein sollen. Es ist die Aufforderung zur Buße hier. Gott poltert nicht einfach in dein Leben rein, sondern Gott erwartet, dass wenn er bei dir anklopft, dass du ihm dann die Tür aufmachst. Reue, Bekenntnis, Umkehr, Buße heißt das hier, liegt in der menschlichen Verantwortung. Nicht Gott tut Buße. Du darfst Buße tun. Gott gibt dir die Möglichkeit dazu. Und das bedeutet auch, dass ich mich dann radikal von allem trenne, was ich in meinem Leben gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus spricht. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt hatte, aber einer kam zu mir und sagte, hey, ich will mit Jesus ein Leben anfangen und können wir miteinander beten? Ich sage, nee, das ist nichts für dich. Und er so, nee, ich möchte das jetzt, du bist doch Pastor, ich will mit dir beten jetzt. Ich sage, nee, das ist nichts für dich. Bleib mal lieber kein Christ. Und er sagt, ja, was soll das denn jetzt? Ich will das. Ja? Und ich sage, nee, wenn du das willst, dann heißt das, dass du all die Dinge in deinem Leben verändern musst auch. Und ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich weiß, dass du diese Straftat begangen hast. Und das heißt, wenn wir das jetzt machen, heißt das, dein nächster Gang ist zur Polizei. Bist du dafür offen? Ja, will ich machen. Ich sage, okay, dann beten wir. Wir beten. Er geht zur Polizei, Dienststelle nach Dillenburg war das, ja. Er kommt da rein, er erzählt denen hier, ich habe denen die Straftat begangen. Und der Polizist sagt, ja, was ist denn jetzt los? Das habe ich noch nie erlebt, ja. Ich bin schon so lange im Dienst. Und er sagt, ja, ich bin gerade zum Glauben gekommen und ich möchte das für Gott tun. Ich will mein Leben bereinigen. Und der Polizist sagt, ja, ich komme vom CVDM in Dillenburg, ja. Und ging easy aus alles auf jeden Fall. Also das ist wichtig, dass wir dann Buße tun, dass wir dann konkrete Schritte tun, dass ich mich von dem trenne, was sich auch gegen Gott, gegen Gottes Sohn richtet. Das sind Einstellungen, das sind manchmal Auffassungen, das sind manchmal aber auch konkrete Verhaltensweisen. Wie soll Gott mit seiner Liebe in ein Herz einziehen, was voller Hass, voller Bosheit ist? Das funktioniert nicht. Wie soll Gott dein Leben reinigen, wenn du dein eigenes Leben dauerhaft versaust, verunreinigst, wie soll Gott das machen? Wie sollst du denn Vergebung und Heilung erleben, wenn du meinst, dass du das gar nicht brauchst, dass du das gar nicht nötig hast? Wir wollen dir hier als Gemeinde die Liebe Gottes nicht zu Schleuderpreisen, nicht wie eine schlecht gehende Ware anbiedern. Ich meine, diese Liebe ist teuer für dich und für mich erkauft worden mit dem schmerzhaften Tod von Jesus Christus, der ist teuer am Kreuz bezahlt worden. Das hauen wir nicht einfach so raus. Es kann doch nicht angehen, dass wir von einem neuen Leben in Christus sprechen und meinen, wir könnten unser altes Leben dann noch weiterführen und sind nur Sonntagschristen. Wir leben in Gebäuden der Angst, weil wir in Häusern der Lüge leben. Wir sind gebunden an Menschen und an Suchtmittel und an schlechte Gewohnheiten, die unser Leben lähmen und kaputt machen. Lass uns das ehrlich auf den Tisch bringen. Ohne das wird es nicht weitergehen in deinem und meinem Leben. Und deshalb will ich dich heute nochmal daran erinnern. Steh auf und geh. Geh den Schritt und kehr um zu einem Leben mit dem, der sein Leben für dich geopfert hat. Vertrau dein Leben heute vielleicht zum ersten Mal oder nochmal neu zu 100% Jesus Christus an. Weil dann erlebst du wirklich Erneuerung. Dann erlebst du wirklich eine Wendezeit in deinem Leben. Das kann also heute ein ganz historischer Moment für dich werden, wo wirklich Zeiten sich verändern für die Zukunft deines Lebens. Und das zweite ist Zeiten der Vollmacht für die Gemeinde Jesu Christi. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Mit Jesus ist eine neue Zeit angebrochen, eine Wendezeit. Und das ist auch die Zeit der Kirche, das ist auch die Zeit der Gemeinde Jesu Christi. Diese Geschichte passiert ja ganz am Anfang von der Gemeinde Jesu. Jesus war also gerade erst in den Himmel gefahren, aufgefahren, sagt man das so, ich weiß nicht, also auf jeden Fall in den Himmel gerade zurück. Himmelfahrt auf Pfingsten war gerade erst passiert. Niemand wusste genau, wie sich das jetzt alles auch so weiterentwickeln würde. Aber eins war klar, dieser Jesus Christus, dieser Mann aus Nazareth, das ist der Retter der Welt gewesen. Er ist gekreuzigt worden und er hat damit die Schuld von uns Menschen auf sich genommen. Und das Coole, Jesus war ja auch schon wieder auferstanden von den Toten. Also diese Gewissheit konnte den Aposteln und seinen Nachfolgern niemand mehr nehmen. Und dann ist das auch noch bestärkt worden durch ihre Bevollmächtigung. Sie konnten auf einmal in seiner Kraft Dinge tun, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Also Gott steht zu diesem Namen, zum Namen Jesu Christi. Und in diesem Namen predigen wir hier, in diesem Namen verkündigen wir, leben wir, reden wir, handeln wir bis heute. Uns wird eine unglaubliche Kraft und Macht anvertraut, wenn wir zu Jesus gehören. Leider hat die Kirche Jesu Christi im Laufe der Jahrhunderte viel von dieser Kraft verloren. Wir können heute nicht mehr so ohne weiteres sagen, Silber und Gold habe ich nicht mehr. Die Kirche ist wohlhabend, zumindest an vielen Orten. An den meisten Orten sagt auch keiner mehr im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Das ist auch irgendwie verloren gegangen. Wir haben zugelassen, dass die Gemeinde Jesu geschwächt worden ist durch klare Sünde. Und auf einmal soll bei uns nicht mehr das gelten, was sein Wort ganz klar sagt. Und wir wissen anscheinend auf einmal alles besser. Wir stellen auf einmal unsere Erkenntnis über das biblische Wort. Wir definieren unsere Ethik auf einmal selbst die Werte und entscheiden auch noch über Anfang und Ende des Lebens. Und die Kirche und die Gemeinde schweigt zu oft. Sünde und Kompromissbereitschaft prägen vielerorts die Gemeinde Jesu. Man will bloß nicht zu eng und zu gesetzlich erscheinen. Und so surft man mit auf der Welle der Tageserkenntnisse von einer Überraschung in die andere. Und deshalb lasst mich an dieser Stelle mal ganz offen bezüglich der Zukunft von uns als Gemeinde fragen. Wohin werden wir uns lehrmäßig entwickeln? Werden wir Kurs halten können? Werden wir gesetzlich eng oder liberal werden? Ich will euch heute deshalb nochmal deutlich sagen, was unser Kurs hier ist. Es ist die Bibel. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger sagen. Wir wollen nicht Enge und nicht Weite zum Ziel haben, sondern Jesus zum Ziel haben. Amen. Amen. Wir wissen, wir werden es niemals allen recht machen, wenn wir Jesus nachfolgen. Das wird so sein. Und wir werden auch nicht nur menschlichen Erfolg haben, wenn wir das Wort Gottes klar sagen und weitergeben. Aber ich wünsche mir so sehr, dass alle Menschen, die mit uns zu tun haben, das ganz persönlich erleben. Hier ist ein lebendiger Gott, hier ist ein Raum, wo ich Gott auch begegnen kann. Hier sind Menschen, die in aller Schwachheit, die sind nichts Besseres wie ich, die sind genauso schwach wie ich, in aller Schwachheit des menschlichen Lebens Gott dienen und Gott vertrauen. Hier sind Menschen, die nicht abgehoben ist, die ganz klar sind, die ganz klar bei Gott zu Hause sind. Und ich wünsche mir, dass bei uns die Schwachen als die Starken erkannt werden. Ich wünsche mir, dass Zeichen und Wunder passieren, die Gottes Anwesenheit bezeugen. dass Heilung und Befreiung geschehen, dass Menschen in unseren Vorhof kommen und hier schon Jesus erleben. Und dann wünsche ich mir, dass wir genauso wie die Apostel in der damaligen Zeit sagen können, was guckt ihr uns an? Wir sind ganz normale Menschen aus Monshausen oder Lohrau oder sonst irgendwoher. Wie jeder andere hier, schaut auf Jesus. Der kann das machen. Ich bete, dass Gott uns vor Macht bewahrt und dafür, dass wir Macht in diesem Dorf oder in Gladenbach oder in unserer Gegend gewinnen wollen. Wir wollen nicht herrschen, wir wollen dienen. Nicht wir wollen glänzen mit unseren Gottesdiensten und in unserem schönen Gemeindehaus, mit unserer Freundlichkeit. Das kann ja auch Menschen blenden. Nein, wir wollen auf den hinweisen, der das Licht in unsere Herzen gegeben hat. Auf den, der von den Toten auferweckt worden ist. Auf den, der in uns lebt und durch uns liebt. Wir wollen, dass Menschen sich in Jesus verlieben, ihn erleben und mit ihm durch dick und dünn durchs Leben gehen. Und wir wissen, das Reich Gottes besteht nicht nur in Worten, sondern in Kraft. Und du bist dabei. Und ein drittes und letztens Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Denn Jesus muss freilich in den Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wir werden also nicht nur eine Gemeinde sein, in der einzelne Menschen diese Zeiten der Erneuerung, diese Wiederherstellung der Lebenskräfte erfahren können. Wir werden, so hoffe ich, auch eine Gemeinde sein, die sehr lebensnah und mit offenen Augen die Veränderung der Geschichte verfolgt. Weil wir leben in dieser Welt und wir können doch hier nicht Gottesdienste feiern und so tun, als ob uns die Welt da draußen nicht interessiert. Es betrifft uns genauso hier als Gemeinde auch, wenn wir von einer Katastrophe von der nächsten hören. Ganz schlicht habe ich noch vor wenigen Wochen gedacht, dass es doch früher auch alles gegeben hat. Und manche sagen das ja immer mal, man hat das nur nicht sorgfältig registriert oder im Fernsehen geguckt. Auch früher gab es ja die Pest, die spanische Grippe, die verheerenden Erdbeben, die Kriege und vieles mehr. Und das stimmt alles auch. Es hat schon immer diese Sachen gegeben, aber durch die Offenbarung habe ich nochmal neu verstanden, das Ausmaß der Katastrophen wird immer größer. Allein schon dadurch, dass auf dieser Welt immer mehr Menschen leben als zuvor. Die Bibel sagt uns das voraus und die Wissenschaft bestätigt das in ihren Statistiken, es wird einen drastischen Zuwachs an Naturkatastrophen geben. Und wer das nicht wahrhaben will, der ist ein Träumer. Die Bibel erklärt die Zunahme solcher Entwicklung auf dem Erdball als eine Art Geburtswehen für Gottes neue Welt. Und diese neue Welt hat ein besonderes Datum. Es geht um das persönliche Zurückkommen von Jesus auf diese Erde. Alles dreht sich um dieses eine Datum und alle Ereignisse können auf dieses Datum hin gedeutet werden. Und ich freue mich, dass am Ende nicht das gottlose Chaos sein wird, sondern die Wiederherstellung aller Dinge. Darauf hoffe ich, das habe ich im Blick, auch wenn sich die Dinge in eine andere Richtung entwickeln. Gott schafft uns eine Zukunft, die wir heute nicht im Fernsehen erkennen können. Sie ist bei den alttestamentlichen Propheten schon vorausgesagt und durchs ganze Neue Testament lesen wir davon. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu an die Zukunft denken, nicht erstaunt von einem Entsetzen ins andere fallen, dass wir sagen, ach du Scheiße, ja, was hat das, habe ich ja gar nicht erwartet. Hey, ich hab das erwartet, dass in Israel das mal schlimmer wird. Weil wir haben das Wort Gottes, wir wissen doch von dem, der auf dem Thron sitzt und dem alle Macht gegeben ist. Wir wissen auch, zu wem wir in aller Not und in allem Elend gehen können, auch in unseren Gebeten. Wir folgen dem nach, in dessen Namen wir helfen und aktiv auch für Menschen werden. Also ich träume nicht nur von einer Gemeinde, in der Menschen schon am Eingang die heilende Gegenwart Gottes spüren und Heilung und Befreiung erleben, sondern auch von einer Gemeinde, die im Namen Jesu hingeht in die Katastrophengebiete der Welt. Ob das hinter den Haustüren in Gladenbach ist oder im Ausland ist und die zupackt und abgibt und teilt und hilft. Nur zu denken, ja, der Herr kommt bald, ist zu wenig. Wir sind also eingeladen, hinzugucken, hinzugehen, abzugeben. Das ist die Melodie der Zukunft. Wisst ihr, wenn wir nur Barmherzigkeit predigen und dafür beten, werden uns die Menschen ziemlich schwer nur glauben können. Und wenn wir als Christen wie kopflose Hühner angesichts der letzten Terrormeldungen rumlaufen, warum sollen dann Menschen dem vertrauen, von dem wir sagen, er ist der Herr der Welt? Gibt es gar keinen Grund mehr für. Ich sage euch ganz deutlich, in dieser durch Krieg und Terror gebeutelten und katastrophengeschüttelten Welt wird mehr und mehr die Verkündigung von den Zeiten der Wiederherstellung eine Rolle spielen müssen. Wir wissen um so manche Zeitenwendepunkte, die uns noch bevorstehen. Aber wir wissen vor allen Dingen von dem großen Wendepunkt der Geschichte, der mit dem Wiederkommen von Jesus Christus beginnen wird. Das erfüllt uns heute schon mit lebendiger Hoffnung und mit Freude. Und das gibt uns Kraft. Was kann denn Schlimmeres passieren? Und deshalb nochmal, wenn du heute in deiner persönlichen Situation kraftlos und wie gelähmt in dieser Situation stehst, dann hör neu auf die Nachricht von den Zeiten der Erneuerung. Vielleicht erwartet Gott von uns in diesen Zeiten mehr vollmächtiges Reden und Handeln im Namen Jesu. Dass wir anfangen, Menschen ganz klar zur Buße, zur Umkehr, zum Zurückkommen zu Jesus aufzurufen. Steh auf und geh. Und vielleicht musst du dich erst nochmal durch das biblische Wort heute neu mit Hoffnung und mit Orientierung auch füllen lassen. Denn Leute, wir warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus und drittens, das war mein dritter Punkt, die Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Bibel spricht. Und deshalb, wie immer deine persönliche Lebensuhr und Einstellung aussieht, aus deinen Zeitenwenden können im Namen Jesu wirklich Wendezeiten werden. Amen.